Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Amateurfunk-Podcast. Es ist Folge Nummer 3 und wer die ersten zwei nicht gehört hat, der kann sie nachhören auf amateurfunkpodcast.de. Und zum Zweiten, dem sei nochmal gesagt, hier geht es vor allem um meine persönlichen und eigenen Erfahrungen mit dem Einstieg in das Hobby Amateurfunk im Jahr 2026. Das heißt, ich bin kein altgesessener, eingesessener Techie, sondern stürze mich auf dieses Hobby, indem ich die entsprechende Lizenz gemacht habe und jetzt ein entsprechendes Rufzeichen habe und jetzt erlebe, was geht denn da und ist das wirklich spaßig, lohnt sich das weiter voranzutreiben oder ja, man war eben mal dabei. Und darum soll es hier Folge für Folge gehen. Letztes Mal habe ich ja ein bisschen erzählt, wie die Prüfung war und was da so abging und wie ich mich darauf vorbereitet habe. Ja, und jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Und der begann schon auf der Rückfahrt im Zug von Hamburg nach Kiel. Ja, was kaufe ich denn jetzt? Und wie geht es denn jetzt weiter? Und seitdem sind jetzt ein paar Wochen schon vergangen. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen noch in der Vergangenheit. Irgendwann werden wir wahrscheinlich in die Gegenwart dann kommen. Und dann werde ich auch darüber zum Beispiel berichtet haben, dass ich diese Woche zum ersten Mal einen Ortsverband getroffen habe oder mich bei dem sozusagen einfach mal zum Grillabend mit eingeschlichen habe und was ich da erlebt habe. Gut, aber das ist das Thema dann einer weiteren Folge. Wir ja, sind dann jetzt bei der Frage, und nu? Und das ist tatsächlich eine Frage, die fand ich deswegen überraschend, weil ich eigentlich gedacht hatte, da das Thema Amateurfunk ja doch schon etwas älter ist, da wird es wahrscheinlich massenhaft Literatur geben. Da könnte jetzt der ein oder andere vielleicht einwenden, na, du hast doch gerade die Lizenz gemacht, die Prüfung, du weißt doch dann alles. Ja, da klaffen dann Theorie und Praxis doch sehr auseinander. Natürlich sind da so ein paar grundsätzliche Informationen auch, ne? Wie hängt das zum Beispiel mit dem Wetter zusammen und wie führt man denn so ein Gespräch über Funk und so weiter und so fort. Aber wenn es dann wirklich daran geht, was muss ich denn jetzt alles machen? Wo muss ich mich anmelden? Wo muss ich was beantragen? Und was brauche ich denn für Hardware und auch vielleicht für Software? Dann sitzt man da ziemlich wie ein Ochs vom Berg. Und da dachte ich natürlich auch, ja, da wird es wahrscheinlich schon irgendwie Literatur geben. Also so ganz klassisch Bücher, mit denen man sich aufs Sofa oder abends auch im Bett hinsetzen kann und einfach mal so ein bisschen schmökert, wie läuft das denn? Natürlich gibt es Bücher zum Thema Amateurfunk. Allerdings sind die großteils darauf ausgelegt, dass man dann irgendwann mal eine Prüfung macht. Und die habe ich ja nun gerade gemacht. Das heißt, es geht sehr viel um Technik, um Selbstbau, das habe ich ja gar nicht großartig vor, um wie gehen da die Formeln. Also zum Beispiel gibt es ein riesiges Buch, das nennt sich Amateurfunk. Das habe ich mir dann auch geholt, weil ich dachte, da steht jetzt alles drin. Das ist im Rheinwerk Verlag erschienen. Das ist so der Verlag, wenn es so um Fachbücher, Fotografie auch und so weiter geht. 792 Seiten und kostet 50 Euro. Da ist wahnsinnig viel Technik drin, aber wenig zu dem Praxisrelevanten. Also wie geht es denn jetzt weiter? Was brauche ich jetzt wirklich für eine Antenne und was für ein Funkgerät? Und wenn ich das habe, was mache ich denn als nächstes und ähnliches? Wie läuft denn jetzt FT8 oder DMR und diese ganzen Digitalsachen? Wie hängt das alles miteinander zusammen? Nee, das finden wir dann nicht. Und davon gibt es noch ein paar Bücher. Wir bereiten uns auf die Prüfung vor. Wir machen die Amateurfunk-Lehrgänge und so weiter und so fort. Aber das ist eben, wie gesagt, die Theorie. Viel mit Basteln und wenig mit dem, was mich jetzt in dem Moment nach der Prüfung wirklich interessierte. Und tatsächlich, da ist, glaube ich, immer noch eine Marktlücke. Also viel ist da nicht. Es gibt so ein bisschen was im Selbstverlag. Also jetzt habe ich zum Beispiel gelesen von Markus Höller, Amateurfunk in der Praxis. Das ist dahingehend schon ein interessantes Buch, weil es liest sich so ein bisschen sehr das ist eher so Stichworte, ein bisschen mit zusammenhängendem Text, als wenn das sozusagen das Skript für ein größeres Buch sein könnte. Aber es ist zum Beispiel für 0 Euro, wenn man Amazon oder Kindle Unlimited hat. Und dafür war das so eine Stunde, hat man das durchgelesen und da habe ich tatsächlich noch mal ein bisschen was mitgenommen. Und das ist sozusagen eigentlich thematisch tatsächlich das, was ich mir, wie geht es um Betrieb und wie hängt das zusammen, was muss ich jetzt machen, wirklich in der Praxis. Das würde ich mir so als wirklich ausformuliertes, dickeres Buch zum mit noch mehr Details und Informationen wünschen, weil hier ist, ja, wie gesagt, das ist ein bisschen überflächlich, aber immerhin schon tiefergehend und interessanter als vieles andere, was ich bisher gelesen hatte. Aber es gibt ja noch YouTube und das ist eigentlich so die primäre Quelle, mit der ich mich gerade beschäftige. Ja, es gibt natürlich noch so Blogs, die sind aber dann auch teilweise wieder von wirklich sehr engagierten Amateurfunkern, wo es dann auch wieder sehr, sehr tief reingeht. Selbst so einfache Antennenbautipps gehen dann schon wieder, also da wird dann Dinge vorausgesetzt, die ich zumindest nicht weiß oder wo mir einfach schon die Grundlagen fehlen, obwohl sie vielleicht stichprobenartig oder stichwortartig teilweise in der Prüfung schon vorkamen. Also ja, so für den wirklichen blutigen Anfänger, der jetzt Lust bekommen soll, bestimmter Form dann dieses Hobby zu frönen, ja, da habe ich eher was tatsächlich bei YouTube gefunden. Wenn man da im deutschsprachigen Raum sucht, da gibt es eigentlich zwei Kanäle. Das eine ist die Funkwelle, und das zweite, das habe ich glaube ich auch beides schon mal, oder das zweite auf jeden Fall schon mal erwähnt, das ist DL2YMR, also sein Rufzeichen, gleichzeitig auch sein YouTube-Kanalname, der auch wirklich einen guten Kursus für den, die erwerbt, insbesondere Lizenz N, gemacht hat auf seinem Kanal, zusammen mit 50 Ohm. Also den hört man gerne zu. Ja, man hat manchmal das Gefühl, okay, vielleicht hätte man auch ein Drittel der Zeit einsparen können, weil er einiges doch wiederholt. Und er hat sowas, das will ich gar nicht negativ sagen, was Predigendes, aber deswegen also eher angenehm zu hören und immer sehr positiv. Ja, Predigen klingt schon so abwehrend, aber das meine ich damit gar nicht. Aber man hört ihn eigentlich gerne zu, allerdings wiederholt er eben oft auch immer wieder Inhalte. Egal. Also wenn man ein bisschen Zeit hat, ist es einfach mal entschleunigend, glaube ich auch, bei ihm zu hören. Teilweise allerdings fehlen mir dann auch wieder, bleiben noch Fragen bei mir auch offen. Also die beiden kann man ganz gut gucken. Da sind ganz viele Videos schon zu allen möglichen Stichworten. Es gibt da auch nicht so den roten Faden, wo man sagt, oh, mit dem fängst du jetzt vielleicht an. Obwohl doch, bei Funkwelle gibt es nämlich eins, nämlich Top 10 Einsteigeraufgaben nach der Amateurfunkprüfung. Das ist das, was man sich auch davon erhofft. Ist zwar leider auch schon wieder 2 Jahre alt, aber ich glaube, inhaltlich hat sich gar nicht so viel verändert. Und da ist dann auch ein PDF verlinkt, was so ein bisschen einen an die Hand nimmt auf 2 Seiten, was denn jetzt so als nächstes ansteht. So, wenn man, so wie ich, dann aus der Amateurfunkprüfung rauskommt und sich fragt, was denn nu? Ja, und da ist er auch wirklich, also zum Glück nicht so dieses, jetzt geh erstmal in den Ortsverband und dann guck dir doch einmal für 5 Jahre lang erstmal jemand über die Schulter oder besorg dir auf dem Flohmarkt irgendwie ganz altes Ding und schraub daran rum oder also alles Dinge, die ich eigentlich machen will, sondern wirklich ganz ganz einfach Funkgerät kaufen, ist da Nummer 1. Und das habe ich dann auch getan. Und das zweite ist dann natürlich Antenne und Zubehör. Aber gut, Funkgerät, ja, da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Im Prinzip gibt es 2 Möglichkeiten. Einmal, was man in die Hand nimmt, ein Handfunkgerät. Und oder was man sich auf den Tisch stellt, ein Stationsgerät. Und beides hat jeweils damit auch zu tun, was man denn machen will. Und das Problem ist natürlich, wenn man aus der Prüfung kommt, weiß man in der Regel gar nicht, was man machen will. Deswegen ist wahrscheinlich der Königsweg, einfach beides machen, wenn man das Geld denn dafür hat. Hier wird jetzt sogar geraten, erstmal ein günstiges Handfunkgerät. Ja, es gibt so welche für 20 Euro von Quan Sheng. Teilweise über AliExpress kriegt man die, muss man aufpassen, gibt welche, die da inzwischen in Deutschland gar nicht mehr zugelassen sind. Aber da kann man sowas Günstiges sich holen. Was ich, glaube ich, empfehlen würde, gleich eins zu nehmen mit 2,70 Meter, also UKW-Bereich, wo man dann auch DMR macht. DMR ist eine digitale Form des Funkens. Da könnte der Purist jetzt auch sagen, ja, das ist schon nah am eigentlich nicht mehr Funken, weil viele das dann nur noch nutzen, indem sie Funken von da, wo man sitzt, im Wohnzimmer, zum Beispiel zu seinem Hotspot im Arbeitszimmer. Ja, und der Rest läuft dann übers Internet und am Ende geht es dann wieder über Funk zu einem weiteren DMR-Gerät. Und das kann man ein bisschen mehr funkerischer machen oder amateurfunkerischer machen, indem man dann ein Relais nutzt. Da muss man mal gucken, ob sowas bei sich in der Gegend gibt. Da gibt man einfach mal Relais und seine Stadt ein oder die nächste Stadt. Und dann sieht man meist schon bei Google, ob da irgendwas ist. Bei mir sind sogar zwei hier in Kiel, die ich direkt erreiche. Deswegen brauche ich keinen Hotspot. Deswegen fühlt es sich noch ein bisschen mehr an wie Funken. Hat aber eine Qualität, weil es digital ist, dass man tatsächlich wie so ein Telefonat das führt. Also wirklich Quali und Rauschen. Beste Qualität zum Hören. Und das mache ich dann nochmal in einer eigenen Folge, was dahinter sich so sonst verbirgt. Ich wollte es nur erwähnen, weil das war tatsächlich dann für mich das Wichtigste, dass dieses Digitalfunkgerät dann auf 70 Zentimeter und 2 Meter eben auch DMR kann. Und da gab es für mich nach langer Recherche eigentlich nur ein, na, es gibt zwei, je nachdem, wie viel Geld man ausgeben will. Aber wenn es ein bisschen günstiger sein soll und man so im Bereich 130, 140 Euro landet, dann ist es das Anytone ATD 168 UV. Also man merke sich Anytone 168. Es gibt nämlich von Anytone auch noch ein größeres, das kostet noch ein paar Euro mehr, hat ein paar mehr Features, aber die habe ich bisher nicht vermisst. Weil die große Kritik an dem kleineren Anytone ist gewesen, dass dort kein GPS drin steckt. Und wenn man APRS machen will, auch dazu eine andere Folge, auch wo ich noch nicht weiß, finde ich das jetzt cool oder irgendwie nicht. Naja gut, also dann braucht man GPS, aber die neue Version dieses 168er hat das auch. Also so gesehen hat sich diese Kritik eigentlich erledigt. Ansonsten gibt es das 878, das ist das größere von denen. Und wie gesagt, da habe ich nichts, was ich jetzt auf den ersten Blick erstmal vermisst habe. Deswegen kann man da wahrscheinlich mit 130, 140 Euro mit dem 168er, glaube ich, eine ganze Menge richtig machen. Also nochmal, man höre meinen Disclaimer am Anfang, ich bin Anfänger. Anfänger neigen dazu, Fehler zu machen und auf das falsche Pferd zu setzen. Aber bisher glaube ich, auch nach dem, was ich so gelesen habe und recherchiert habe, das ist schon durchaus das richtige Pferd bisher. Das zweite Pferd, auf das man setzen kann, ist die Frage, was nimmt man denn jetzt für ein Stationsfunkgerät? Und dann will man oftmals wahrscheinlich Kurzwelle machen. Also je nachdem, wenn man N-Lizenz hat, noch 10 Meter. Wenn man ein bisschen, ja, wie bei mir hat, dann vielleicht auch noch 80 Meter. Und das kriegen diese Handfunkgeräte nicht hin. Also die haben da nicht diese Möglichkeiten mit SSB und so. Also deswegen ist da schon etwas, was man sich auf den Tisch stellen kann. Oder was so halb Tisch, halb mittragbar ist. Auch da gibt es verschiedene Modelle. Das Typische, was man nimmt, ist, wenn man Kurzwelle machen will. Und wenn man vor allem, und darauf war ich scharf, dieses Wasserfalldiagramm haben möchte, also wo man wirklich das Band mehr oder weniger komplett sieht und auch erkennt an entsprechenden Zeichnungen beziehungsweise daran, dass wie so ein Wasserfall in unterschiedlichen Färbungen dann dort Linien durchlaufen. Wo wird denn gerade gesendet? Und dann, manchmal kann man auch daran erkennen, was denn gesendet wird. Wenn es durchgängig ist, die Linie, wird es wahrscheinlich digital sein. Wenn da immer mal Unterbrechungen sind, dann spricht da wahrscheinlich jemand. Ja, wenn man sowas haben will, dann kann man sich als typisches Gerät das ICOM 7300 besorgen. Das Gute ist, da ist gerade der Nachfolger rausgekommen. Der hat nicht so viel mehr. Das ist die Version 2 und kostet so um die 1500 Euro. Aber der Vorgänger, der von vielen eigentlich so als das Einsteiger-Kurzwellen-Stationsgerät gesagt wurde, ist ja nicht schlechter geworden. Das gibt es dadurch jetzt ein bisschen mehr gebraucht, auch schon so im Bereich unter 1000 Euro. Je nachdem, also ob man das eine oder das andere will, neueste Technik neu oder ob man auch mit was Gebrauchten bei Kleinanzeigen, eBay oder Konsorten dann hantieren kann. Da hat man aber nur Kurzwelle. Es gibt auch welche, die von Jaesu, aber auch von ICOM, die alles abdecken. Aber wenn man das Handfunkgerät hat, habe ich das jetzt bisher nicht vermisst. Geht aber natürlich auch. Und die sind dann teilweise auch wieder tragbar, indem sie noch so einen Akku dran haben. Also so ein Best of Both Worlds. Teilweise dann aber etwas niedrigere Wattzahlen nur haben. Also zum Beispiel das ICOM 705, das allerdings dann im Akkubetrieb nur 5 Watt kann. Und wenn man ein Netzteil anschließt, 10 Watt kann. Und dann, natürlich eher so, ja, also für etwas ist, wo man es eben gerne mal mitnimmt. Dann hat man da auch Wasserfalldiagramm und so weiter, zahlt allerdings auch über 1000 Euro und gebraucht so etwas um die 1000, habe ich gesehen. Also das ist sozusagen die eierlegende Wollmilchsau, allerdings eben im nur geringen Wattbereich. Deswegen, also bei N-Lizenz ist es egal wahrscheinlich, weil da geht eh nicht mehr, aber wenn du andere hast, dann es geht eben auch nicht mehr in dieser Richtung. Und Ja, dafür hat man da aber, wie gesagt, dann nicht nur Kurzwelle, sondern da gehen dann auch 2 Meter und 70 Zentimeter, wenn ich das richtig sehe. Ja, also es ist so ein bisschen die Glaubensfrage. Mein Taktik war Handfunkgerät und dann das Anytone 168 und tatsächlich dann ein ICOM 7300 zum Hinstellen für den Betrieb zu Hause. Und dann vielleicht irgendwann oder vielleicht auch nicht so spät, wenn man sich dann überlegt, doch mal ab und an auf das auf Reisen mitzunehmen, was übrigens bei uns hier in Nordrhein ganz, ganz spannend ist, weil ich dann, wenn ich nach Dänemark fahre, plötzlich mit meiner E-Lizenz auch auf zum Beispiel 40 Metern senden darf. Muss ich zwar eine Kennung davor machen, aber dann darf ich auch mal auf anderen Frequenzen senden, weil das in Dänemark bei dieser Lizenz möglich ist. Also ganz interessant. Deswegen, es gibt auch noch so eine ganz billige asiatische Marke, billig in Anführungsstrichen, Xigu, X-X-I-E-G-U. Das ist, ja, kann ich jetzt aus eigener Anschauung bisher nichts zu sagen, aber sie funktioniert auch. Es gab am Anfang bei den Modellen teilweise Kritik, dass die wohl auch die Firmware etwas buggy ist, aber ich vermute, mit den Jahren hat sich da auch ein bisschen was getan. Da gibt es zum Beispiel das 6100, inzwischen gibt es einen Nachfolger, 6200, aber so viel besser ist das nicht, außer 200 Euro teurer. Aber das gibt es eben schon so um die 600. Stand also 1500, 600, hat auch Wasserfall und so, also sogar auch portabel. Also könnte das auch eine Alternative sein. Die Gebrauchpreise sind dann nochmal so 200 Euro drunter. Also wenn man ganz einfach erstmal einsteigen will und trotzdem relativ viel Komfort, dann könnte so ein Xigu, X-I-E-G-U, durchaus eine Alternative sein. Ja, und was für mich dann überraschend teilweise war, dass das ja nicht so ist, wenn sowas dann geliefert wird, zumindest diese stationären Geräte, dass man die einfach dann hinstellt und Stecker rein in die Steckdose. Nee, die brauchen noch ein Netzteil. Das wird in der Regel nicht mitgeliefert. Und dann muss man auch sowas sich besorgen. Und das kostet dann auch nochmal bis zu 100 Euro, wenn man dann ein bisschen Besseres haben will, wo man vielleicht sich ein bisschen die Option offen halten will, dass man auch 2 Geräte mal anschließen könnte. Dann sollte man eins mit 30 Ampere nehmen und es sollte auf jeden Fall um die 13 Volt liefern können. Also und dann ist man durchaus, bei billigen Anbietern vielleicht auch mal bei 50, aber da könnte man Hundi dazukommen. Und sollte man eben nicht vergessen, weil sonst sitzt du da mit diesem, dass man da irgendwie so ein nacktes Gabel anschließt. Aber das würde ich jetzt ungern und sollte man auf keinen Fall so in die Steckdose stecken. Das, dann wäre es das auch gewesen, glaube ich. Zumindest mit irgendwas, zum Beispiel dem Gerät. Lange Rede, kurzer Sinn, also da muss man noch dran denken, dass das damit besorgt wird. Es sei denn, man hat so eins mit Akkubetrieb. Ich glaube, da sind oftmals auch so Ladegeräte dann mit da. Dabei. Also gerade bei dem Handfunkgerät, da ist ein Stecker dabei. Aber bei diesen stationären, nochmal dran denken. So, das war sozusagen mein dritter Teil, mit auch ein bisschen Geräte durchgucken. Und wie gesagt, alles eben aus Sicht eines Anfängers und der irgendwie versucht hat, viel zu lesen darüber, wo es irgendwie geht und zu gucken. Aber das, was ja das Essentielle nachher ist, das ist die Antenne. Ja, und was da sich alles hinter verbirgt und wie da mein Abenteuer weiterging, das hören wir dann im vierten Teil in einer Woche. Bis dahin alles Gute und tschüss. Oder auch, und da muss ich mich jetzt auch mehr dran gewöhnen, 73 sagt Delta Oscar 4 Hotel Kilo. Tschüss.